In der heutigen Podcast-Episode ist Oliver Mikus zu Gast. Oliver ist CEO von Sedulus Personalvermittlung und kümmert sich darum, dass dein Unternehmen Fachpersonal aus den unterschiedlichsten EU-Ländern erhält. Und Oliver erzählt mir von seiner Reise, wie er Geschäftsführer wurde und was er dort schon für Learnings in Bezug auf die Mitarbeiterführung mitgenommen hat. Schön, dass du dabei bist. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interview-Episode zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder, und wie ihr es schon wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, weil er wurde mir nämlich aus meinem LinkedIn-Netzwerk vorgeschlagen. Liebe Paula, wenn du das hörst, es hat geklappt, wir haben einen Termin gefunden. Und ich freue mich ganz besonders, dass der liebe Oliver heute da ist. Oliver Mikus, und ja, herzlich willkommen, Oliver.
Hallo.
Ich würde einfach mal vorschlagen, stell du dich doch einfach mal vor, was sollte jeder über dich wissen, damit er weiß, was Oliver so macht.
Okay, also ich bin Oliver Mikus, Geschäftsführer der Sedulus Personalvermittlung, und wir spezialisieren uns auf die Vermittlung und auch die Beratung von kleinen mittelständischen Unternehmen, und in dem Bereich halt die Vermittlung von Fach- und Führungskräften.
Cool. Und die Paula, die mir empfohlen hatte, ist eine, glaube ich, einer deiner Mitarbeiterinnen, die sagte nämlich, dass du ein ganz hervorragender Chef bist und dass du deswegen unbedingt in diesen Podcast kommst. Also ein großes Kompliment hat sie da an dich ausgesprochen. Wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie kam es dazu?
Ja, also die Geschichte ist ganz spannend, weil ich selber Ingenieur Informatik bin, also ganz andere Schiene. Und bin da, sage ich mal, durch Zufall als Quereinsteiger reingerutscht. Als ich noch im Studium war, hatte ich einen Ferienjob in einer Automobilfirma. In der Produktion, habe da in der Produktion gearbeitet. Und Bekannte von mir haben halt mitbekommen, dass ich da arbeite, und haben mich nachgefragt, du könntest du vielleicht helfen, als Student irgendwie einen Job zu organisieren. Habe ich gesagt, ja, gib mal eure Lebensläufe, ich frage mal nach. Und dann bin ich halt zum Projektleiter gegangen und habe gesagt, hier 5 Lebensläufe von Studienfreunden von mir, sprechen alle super Deutsch, möchten gerne hier arbeiten für die Sommerzeit, also für die Semesterferien. Was kriege ich dafür? und so hat das Ganze dann angefangen mit der Personalvermittlung. Dann bin ich wieder zurück zum Studium, und dann hat sich die Firma bei mir gemeldet und hat nachgefragt, ob ich nicht Interesse hätte, für die als Recruiter zu arbeiten. Und da war ich auch ein paar Jahre als Recruiter beschäftigt. Ach, cool. Hauptsächlich für die Rekrutierung und Beschaffung von Helfern, Facharbeitern aus Osteuropa, aus Polen, wo ich auch gebürtig herkomme. Ja, und so hat das angefangen, und dann 2015 habe ich festgestellt, ich habe mehr Bewerber als die dann auch einstellen können, habe mich daraufhin selbstständig gemacht, und das Netzwerk an Kunden ist dann natürlich auch entsprechend gewachsen.
Wow. Und das ist ja, also dass du dich dann sogar selbstständig gemacht hast, damit ist natürlich dann wahrscheinlich nochmal so ein super Boost gewesen für dich.
Mhm. Ja.
Wie kamst du denn auf die Idee, dass du dann sagst, hier, ich habe hier 5 Bewerber, was kriege ich dafür? Ist ja auch schon sehr mutig.
Naja, also die hatten damals schon, was viele Unternehmen mittlerweile haben, ist diese Mitarbeiter. Ja. Bonus, und daraufhin, also ich habe das, die haben damals noch nicht viel Werbung damit gemacht, aber ich habe das von anderen Mitarbeitern mitbekommen, dass sowas möglich ist, und daraufhin habe ich die angesprochen. Und das fing dann erstmal mit Freunden an oder aus dem Bekanntenkreis. Dann habe ich zusätzlich noch Anzeigen geschaltet, Internet, und das hat sich dann rumgesprochen, auch immer mehr, dass ich halt den Leuten einen Job beschaffen kann.
Super cool. Und was hat dich da konkret motiviert, dann in diesem Bereich tätig zu sein?
Also vor allem der Menschenkontakt, muss ich sagen. Also ja, der Mitarbeiter, mehr werden Mitarbeiterbonus natürlich auch. Aber es hat halt im Vergleich zur Informatik hat es halt den Vorteil gehabt, man hat viel mit Menschen zu tun, viel Menschenkontakt. Und man hat auch gemerkt, dass die Leute, die man dann vermittelt hat, die waren einem auch dankbar. Also die haben dann irgendwie nach einem Monat oder so angerufen und sich bedankt und super, danke, dass du mir geholfen hast. Und auch bei anderen Sachen wie dann, weil viele waren natürlich aus Polen, viele Bekannte von mir, die haben dann angerufen und gesagt, ja, kannst du mir irgendwie mit Finanzamt helfen, kannst du mir mit einer Anmeldung helfen oder kannst du mir helfen, wo ich mich umschauen kann, um eine Wohnung zu finden. Also eigentlich Schrägstrich alles und da hat man auch gemerkt, dass viele dann angerufen haben und sich bedankt haben. Also das war dann, das hat man schon gemerkt, dass es nicht nur ja, schnell eine Vermittlung ist, aber dass man den Menschen auch eine Möglichkeit bietet auf eine bessere Zukunft in dem Fall.
Schön, ja. Also was einmal den Menschen was zu verbessern, aber auch gleichzeitig für dich die Dankbarkeit zu spüren, ist natürlich auch echt cool. Und wie kam es dann, dass du dich dann selbstständig gemacht hast in dem Thema? Du hast vorhin gesagt, du hast dann irgendwann mehr Bewerber gehabt als noch Stellen frei. Wann ging es dann für dich so richtig los?
Naja, das habe ich auch meinem damaligen Chef zu verdanken. Also der hat auch gesagt, der kann mir da ein bisschen unter die Arme greifen und mir sagen, wie man es am besten macht und kann mir da die ein oder andere Tür öffnen, auch zu anderen Firmen. Und daraufhin dachte ich, ja, okay, versuchen wir es mal. Und also es war halt so, die Firma war viel im gewerblichen Bereich, also in dem Bereich, aber dadurch, dass meine Anzeigen sehr gut sichtbar waren und auch Leute mich weiterempfohlen haben, war es dann oft so, dass auch andere Bewerber sich gemeldet haben. Also dann nicht nur irgendwie Helfer, Staplerfahrer etc., nur dann auch Ingenieure, ITler und andere Fachkräfte. Und daraufhin habe ich dann versucht, natürlich auch noch andere ja, neue Kunden oder neue Bereiche zu akquirieren.
Ah, okay. Und du hast dann Werbung auch nur also in den speziellen Regionen, wo du Leute gesucht hast, geschaltet? Oder wo hast du die Werbung geschaltet?
Also damals oldschool-mäßig auch noch Zeitung, Radio. Das machen wir mittlerweile jetzt gar nicht, weil das natürlich von der Resonanz her ganz wenig nützt. Das sage ich auch, wenn ich jetzt bei Kunden bin in der Beratung oder so. Das sage ich denen natürlich auch, dass die Quellen, sage ich, nicht mal so gut funktionieren. Also klar, vor 10 Jahren hat es noch funktioniert, da haben viele angerufen aus Zeitungen oder Radio, aber mittlerweile nutzen wir zu 99,9% nur Internet als Quelle, also Social Media, Jobportale, solche Sachen halt.
Okay, cool. Und du hast gerade schon davon gesprochen, dass dein ehemaliger Chef, der dich da unterstützt hat, der dir da weitergeholfen hat. Das ist natürlich
Genau.
auch wichtig, so einen Mentor dann zu haben, der eben so ein bisschen den Weg vorgibt oder ein
Ja,
bisschen die richtigen Wege zeigt.
genau, vor allem. Also jeder, der überlegt, so einen Schritt zu wagen, ist natürlich nicht einfach, weil man hat ja ein geregeltes Gehalt, 40-Stunden-Woche. Als Selbstständiger sind es dann meistens mehr als 40 Stunden. Ist natürlich ein Risiko, aber wer das in Erwägung zieht, also kann ich nur empfehlen. Aber man sollte auch entweder sich jemanden suchen oder halt in seinem Netzwerk, wenn man Bekannte hat, die selbstständig sind, auf jeden Fall sich mit denen austauschen, bevor man's macht. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man irgendwie neben dem Beruf mit einem Kleingewerbe oder so natürlich startet, kommt dann immer auf die Nische an, wo man unterwegs ist oder in welcher Branche man unterwegs ist.
Ja, du hast gerade gesagt, das ist mit einem gewissen Risiko verbunden, aber wird ja auch belohnt. Was musstest du denn in der Zeit, jetzt wo du selbstständig bist, was musstest du denn da lernen?
Puh, also sehr viel, vor allem der Sprung, sage ich mal, wenn man selbstständig ist, wie der Name schon sagt, selbst und ständig. Der größte Sprung ist dann, wenn man den ersten Mitarbeiter einstellt, um den halt anzulernen und dann vor allem Aufgaben zu delegieren und weiterzugeben. Weil wenn man am Anfang alles selber macht, also sprich von Kundenakquise, Rechnungsstellung, Mitarbeitergewinnung etc., macht man alles alleine. Und dann, wenn man Mitarbeiter hat, dann muss man im ersten Step natürlich lernen, Aufgaben weitergeben zu können. und dann natürlich auch entsprechend zu kontrollieren. Aber man muss auch Vertrauen in den Mitarbeiter haben, dass der dann auch natürlich die Aufgaben bewältigen kann. Ja, also absolut. Das war so das Schwierigste am Anfang, aber im Nachhinein weiß ich jetzt, ich hätte nicht so lange damit warten sollen, einen Mitarbeiter einzustellen, nur halt wirklich so schnell wie möglich, weil dann merkt man, dass man halt mehr Zeit für neue Dinge hat oder um halt am Unternehmen arbeiten zu können.
Ja, das sagst du was Wichtiges, also dass man dann wirklich wieder Zeit für die wichtigen Dinge im Unternehmensalltag hat.
Ja.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, das glaube ich interessiert auch viele Zuhörer, weil Delegieren ist natürlich immer eine besondere Herausforderung für Führungskräfte. Wie bist du da vorgegangen?
Also am Anfang halt meistens die wiederkehrenden Tätigkeiten, also die leichten, sage ich mal, Aufgaben, solche Sachen wie, also in unserem Fall oder in meiner Branche jetzt Stellenanzeigen schalten, Stellenanzeigen zu erstellen, wo ich diese dann zum Beispiel nur kontrolliert habe, ob die richtig geschrieben haben waren oder ob die richtige Form haben. Im Nachhinein kann man das komplett delegieren, dass man zum Beispiel eine Schablone erstellt und Mitarbeiter dann mit dieser Schablone arbeiten. Also braucht man das nicht mal kontrollieren. Oder wenn man schon gewachsen ist und andere Mitarbeiter hat, dass diese dann wiederum kontrollieren, sprich Vier-Augen-Prinzip. Dass irgendwelche Grammatikfehler oder so, falls sie drin sein sollten, die dann korrigiert werden. Also erstmal mit den leichten Aufgaben anfangen. Also natürlich nicht gleich, wenn man einen neuen Mitarbeiter einstellt, dass der dann zuständig ist für Rechnungsstellung, Verträge unterschreiben etc., weil das wird dann natürlich schwierig. Aber wie gesagt, also erstmal die kleinen Dinge und dann Step by Step.
Ja, und war das für dich dann, auch wenn es ja nur kleine Dinge waren, war das für dich dann eine Herausforderung, diese kleinen Dinge abzugeben oder ist dir das relativ einfach gefallen?
Nee, also war schon eine Herausforderung. Vor allem, wenn man eine Zeit lang selbstständig ist, ein Jahr oder so, wo man wirklich alles selber gemacht hat, als One-Man-Show, und dann halt Dinge abgibt, dann schaut man trotzdem noch zweimal drüber, ob alles auch richtig gemacht wurde. Also am Anfang war es wirklich schwierig.
Ja, aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt dazu genannt, Vertrauen, dass man auch Vertrauen in seine Mitarbeiter hat.
Ja.
Und ich hörte, dass das auch ein großer Führungsaspekt von dir ist, dass du halt viel Vertrauen schenkst. Wie machst du das denn im Alltag?
Also wenn man den Mitarbeitern natürlich die richtigen Aufgaben stellt und dann im Nachhinein nur drüber schaut oder halt offen kommuniziert, dann sieht man auch, dass die Mitarbeiter einen wertschätzen, weil Vertrauen, ich denke mal, ist das A und O. Vor allem, wenn wir jetzt große Kunden haben, da wird jetzt auch nicht, da kontrolliert der Vorstand auch nicht zum Beispiel, ob jeder irgendwie um 8 Uhr oder so in der Fabrik ist oder an der Baustelle. Das wird natürlich von den Meistern oder Gruppenleitern oder Vorarbeitern kontrolliert. Also sprich, da ist auch natürlich von Ebene zu Ebene ist eine gewisse Vertrauensbasis. Und das ist halt wichtig, auch bei kleineren Unternehmen. Ich denke mal, das schätzen auch die Mitarbeiter, wenn jetzt Sachen wie zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit oder wie gesagt Kontrolle am Arbeitsplatz. Natürlich gibt's Möglichkeiten, alles zu kontrollieren. Man kann Arbeitszeiten kontrollieren mit Zeiterfassung, mit Stempelkarten, man kann Kameras installieren, wo man sieht, wann kommt der Mitarbeiter, wann verlässt er das Büro, aber ich denke mal, kein Mitarbeiter oder ich persönlich möchte auch nicht an so einem Arbeitsplatz arbeiten, ja, wo ich durchgehend irgendwie beobachtet werde, macht natürlich keinen Spaß und das ist auch ein Aspekt, wo die Mitarbeiter das wertschätzen, dass man halt Vertrauen hat, dass die da sind und am Ende des Tages ist es halt wichtig, dass die Arbeit gemacht ist, ob die jetzt von 8 bis 17 Uhr im Büro sitzen, ist meiner Meinung nach nicht zwingend, sage ich auch vielen Kunden. Also viele Unternehmen haben es natürlich jetzt gelernt, vor allem im Dienstleistungsbereich, wo Mitarbeiter im Büro sind, dass die ihre Arbeit genauso gut aus dem Homeoffice machen können und oft sogar noch effektiver, weil wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle, der in der Großstadt wohnt und morgens schon über eine Stunde im Stau steht und ins Büro kommt, da ist er natürlich schon vollkommen genervt und hat keinen Bock mehr auf Arbeiten. Und genau das Gleiche wieder auf dem Rückweg. Und so steht er morgens auf, ist erholt, setzt sich an den Rechner, kann arbeiten. Das ist natürlich dann auch wieder eine ganz andere Einstellung.
Absolut, absolut. Und vor allen Dingen auch, dass der Mitarbeiter dann halt auch seine Arbeitsumgebung so arbeiten kann, wie er es für wichtig hält. Das ist ja dazu auch nochmal, führt ja zu weiterer Produktivität, ne?
Genau. Also am Ende des Tages ist es ja für jeden Unternehmer oder für jede Firma ist es wichtig, dass die Aufgaben erfüllt sind, die Ziele erreicht sind. Ob der Mitarbeiter jetzt dafür 8 Stunden pro Tag braucht oder 4 Stunden. Ich denke mal, wenn man dem Mitarbeiter freie Hand lässt und sagt, okay, wenn du deine Arbeit innerhalb von 6 Stunden schaffst, und du pro Stunde oder so abgerechnet wirst, dann hast du halt 2 Stunden früher Feierabend. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Aufgaben erfüllt sind und die Ziele des Unternehmens erreicht werden.
Ja, richtig. Das stimmt. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass die Delegation dir schwieriger gefallen ist am Anfang und dass du das dann gelernt hast, damit umzugehen. Gab es denn sonst irgendwelche besonderen schweren Momente, gerade vielleicht in der Führung für dich, von denen du mal berichten magst?
Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, also Einstellung des ersten Mitarbeiters und dann auch Kündigung natürlich des ersten Mitarbeiters. Und im Nachhinein sind das dann auch so Fälle, wo man überlegt, wieso habe ich das so lange hingezogen? Weil wenn man dann natürlich vor allem, ich sehe es auch in der Personalvermittlung, wenn man den richtigen Mitarbeiter sucht, dann findet man den auch. Dann lieber etwas länger suchen oder halt auch einen Personalvermittler wie uns oder einen Headhunter einschalten, weil es nützt wirklich nichts, wenn man irgendwie einen Lückenbüßer einstellt oder einen Mitarbeiter der Kategorie B oder C, der dann die Aufgaben nicht richtig macht und wo man alles nacharbeiten muss oder andere Kollegen, die die Arbeit von dem Kollegen irgendwie korrigieren müssen. Das ist dann im Nachhinein natürlich ein Problem. Weil
ja,
das kostet im Ende des Tages, kosten Fehler des Mitarbeiters, kosten die Firma Geld und dann auch noch zusätzliche Arbeitszeit von anderen Kollegen, die das ausarbeiten müssen.
Ja, also dann lieber den richtigen finden, bevor man irgendwie mit Plan B oder sowas hantiert, ja.
Genau, ganz wichtiger
Punkt, glaube ich.
Ja. Und natürlich ist es schwierig, am Anfang irgendwie den ersten Mitarbeiter zu kündigen. Aber solche Sachen passieren ja nicht ohne Grund. Also wenn's natürlich ein triftiger Grund ist, dass die Aufgaben nicht richtig erfüllt sind oder andere Sachen, dann auf jeden Fall, also erstmal, bevor man ihn jetzt kündigt, auf jeden Fall das offene Gespräch suchen. Wieso das der Fall ist, weil es kann natürlich auch Dinge im privaten Umfeld vom Mitarbeiter geben, die dazu führen, dass er halt seine Aufgaben, dass er abgelenkt ist oder seine Aufgaben nicht richtig erledigen kann. Aber wenn sich herausstellt, dass solche Dinge passieren wegen Faulheit oder dass er sich nicht engagiert, dann macht es natürlich keinen Sinn, das weiterzuführen oder fortzusetzen.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, das, was du gerade gesagt hast, dass man erstmal den Dialog mit dem Mitarbeiter sucht und oft sind es ja Themen, die im privaten Umfeld dann auch das Berufliche auch einzahlen und die dann also das eine Problem zum nächsten kommt.
Ja.
Das ist, glaube ich, es ist auch wichtig, glaube ich, dass man das auch als Führungskraft auch anspricht und versucht halt auch dafür Lösungen zu erarbeiten mit dem Mitarbeiter gemeinsam oder dass der Mitarbeiter selber Lösungen findet.
Ja, genau. Weil man muss natürlich berücksichtigen, bei einer 40-Stunden-Woche ist das schon ein Drittel, wo man des Tages in der Arbeit verbringt. Also das hat natürlich auch einen Einfluss auf das private Leben. So genau hat auch das private Leben Einfluss auf das Arbeitsumfeld. Und das muss man als Führungskraft dann auf jeden Fall berücksichtigen.
Ja, genau. Du warst vorher auch schon in der Führung tätig, bevor du selbstständig warst, oder das noch nicht?
Nicht wirklich. Also ich war, wie gesagt, als Rekruter, aber viele der Mitarbeiter haben sich an mich gemeldet, weil die mich als Bezugsperson sahen, obwohl die andere Vorgesetzten hatten. Auch im Büro haben die sich bei mir gemeldet, weil die wussten, okay, ich kann denen helfen, ich kann die unterstützen. Bei denen war es halt oft auch so, du hast mir geholfen bei dem Job, vielleicht kannst du mir da auch weiterhelfen. Dann habe ich denen halt oft erklärt, ja, aber ich bin dafür nicht zuständig. Aber mit den anderen kann ich nicht so offen reden wie mit dir und deshalb, aber das spiegelt sich dann wieder im Unternehmeralltag.
Ja, cool. Und ich glaube, dass es so eine Umgangsweise auch hilfreich ist. Also das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man halt Führung ja auch dann durchs Anwenden und auch schon durch andere Projekte vorher oder dass du, wie du gesagt hast, das durch Nebenschauplätze, dass man dadurch merkt, dass da besonderes Vertrauen herrscht und dass man dann vielleicht auch merkt, dass man die Mitarbeiter gut begleiten kann. Und das wird dann schön, gefällt mir sehr gut, dass du das erzählt hast. Danke.
Ja, es gibt natürlich, ich kenne natürlich von anderen Unternehmen oder von Bekannten, dass natürlich viele da irgendwie Gruber Unternehmen führen, also die da wirklich Kontrolle und Druck ausüben etc. Aber das sieht man dann, dass da auch eine hohe Fluktuation ist bei solchen Unternehmen. Und das möchte ich auch nicht. Also das stelle ich auch bei jedem Bewerbungsgespräch klar, wenn wir intern neue Mitarbeiter suchen. Der Mitarbeiter soll sich bei uns wohlfühlen, auch ins Team passen. Weil wie gesagt, also der ein Drittel seines Tages verbringt er im Büro mit den anderen Arbeitskollegen. Also wenn das nicht passt, wenn das nicht funktioniert, dann ist das langfristig auch keine Lösung.
Ja, und dann hat er auch meistens ja nicht so viel Freude an der Arbeit und das
Genau.
eine führt dann zum anderen meistens, dass dann
Ja,
die
ja.
Unzufriedenheit sich auch auf die Arbeitsweise ausdrückt, ja.
Genau. Also im Endeffekt soll die Arbeit auch einem Spaß machen. Klar ist natürlich, werden jetzt viele vielleicht denken, ja, aber als, keine Ahnung, Lagermitarbeiter oder Gärtner oder so kann ich doch keinen Spaß haben. Also ich kenne ja auch die andere Seite, habe selber in der Produktion gearbeitet und wenn man nette Kollegen hat, dann kann man auch den einen oder anderen Spaß sich gönnen in der Arbeit. Genau das Gleiche geht im Büro. Deshalb, ja, wie gesagt, also am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Aufgaben erledigt werden, die Ziele erreicht werden, aber dass die Arbeit auch einem Spaß macht.
Ja, wie schaffst du in deinem eigenen Team, wie schaffst du es da, den Spaß hochzuhalten?
Naja, wir machen jetzt wieder seit Corona vorbei ist einigermaßen oder sich die Sache beruhigt hat, machen wir Quartalsmeeting, dass alle Mitarbeiter sich halt treffen, wo wir halt in kompletter Runde unsere Strategie und alles besprechen und danach natürlich der inoffizielle Teil, wo man was essen geht, was trinken geht und halt ja, gemütlich, sage ich mal, ein bisschen plaudert, sich austauscht. Auch zu privaten Themen. Ja, also so das, was ich auch mitbekomme, haben die Mitarbeiter auch privaten Kontakt, also dass die sich irgendwie am Wochenende dann untereinander treffen. Also das ist dann auch wichtig, weil man sieht, dass dadurch auch neue Freundschaften oder neue Bekanntschaften entstehen.
Ja, absolut. Also gerade diese Team-Events und gerade, dass man sich halt auch wieder treffen kann und Dinge gemeinsam verbringen kann, gemeinsam Zeit verbringen kann. Ich glaube, das schweißt ein Team noch mal ganz besonders zusammen.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt seit 2015 selbstständig. Was hat sich denn seitdem bei dir verändert in deinem Leben?
Also hat sich sehr viel verändert. Ich bin natürlich, ich lerne weiterhin noch immer neue Dinge. Also ich habe jetzt dieses Jahr den Kurs Unternehmensberater IHK gemacht. Werde jetzt im Juli diesen Jahres das Examen ablegen. Ich hoffe positiv.
Sehr gut.
Also man verlernt nie und zusätzlich habe ich jetzt selber noch, obwohl ich jetzt seit 7 Jahren selbstständig bin oder Unternehmer bin, habe ich jetzt auch selber noch einen Mentor oder werde einen offiziell ab Juni haben, der mich weiterhin begleitet, um halt bei der Mitarbeiteranzahl, weil wir sind jetzt schon zu fünft.
Ja.
Also es gibt 5 Mitarbeiter, eine 6. Person wird jetzt gesucht, weil unsere Auftragsbücher voll sind und wir immer noch, also jede Woche neue Aufträge oder Anfragen reinkriegen. Und der soll mir jetzt, also der Mentor soll mir jetzt dabei helfen, Strukturen zu schaffen, also klare Prozesse, wo die Mitarbeiter Sachen, wo ich auch weiß, die ich abgeben kann, sei es Marketing, sei es Budgetthemen, solche Sachen. Und der soll mir dabei helfen. Also das ist jetzt eine Person, der ist ja, ich glaube, über 40 Jahre Unternehmer, und der hat auch ein Unternehmen aufgebaut von null in seiner Garage. Die sind in Industrial Service in der Branche tätig, und die haben dann mit diesen Blecharbeiten und sowas, also wirklich bei dem in der Garage angefangen zu Hause. Mittlerweile ist es ein Unternehmen, der haben über 500 Mitarbeiter. Also wow. Ich hoffe mir da wirklich, dass ich von dem das eine oder andere lernen kann, und vor allem die Fehler, weil nobody's perfect, also man macht auch als Unternehmer natürlich Fehler, und ich hoffe auch, dass ich dann von seinen Fehlern lernen kann und mich da entsprechend weiterentwickeln kann und die Fehler natürlich nicht begehe, die er vielleicht schon gemacht hat.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man jemanden hat, der einem, so hatten wir gerade schon mal ganz am Anfang, der so Möglichkeiten aufzeigt, Wege mitgibt, Prozessverständnis, auch noch einen Blick von außen zu bekommen. Ich glaube, das ist grundsätzlich immer gut, und dass man dann einen Begleiter hat, der einem einfach nochmal Feedback geben kann. Das macht ja der Begleiter oder der Mentor nochmal anders als vielleicht jetzt ein eigener Mitarbeiter. Genau. Und ich glaube, das ist wirklich Gold wert. Ja. Welche drei Dinge könntest du denn meinen Zuhörern als deine persönlichen Führungslearnings mitgeben, Oliver?
Gute Frage. Also auf jeden Fall offenes Ohr für die Mitarbeiter. Auch wenn es jetzt eine größere Firma ist, auch bei der niedrigsten Ebene, sage ich mal, nachfragen, weil ich habe mal eine Anekdote gehört von jemandem: Wer fragt, der führt. Sprich, auch bei den Mitarbeitern nachfragen, was ist gut, was ist nicht gut, was könnte man besser machen, und was wir zum Beispiel jetzt eingeführt haben, sind auch, dass die Mitarbeiter, ist vielleicht ein bisschen Druck meinerseits, aber die sollen wirklich einmal im Monat Verbesserungsvorschläge machen, zwecks zur Arbeit selber, zu den Prozessen oder zu Sachen, die irgendwie im Büro fehlen, sei es irgendwie Kleinigkeiten, Kugelschreiber oder Mauspads oder solche Sachen, wenn es zu wenig gibt oder sowas. Das sind halt Sachen bei einer größeren Firma, das kriegt die Führungskraft zum Beispiel nicht mehr mit. Aber die im Alltagsgeschäft oder im operativen Geschäft tagtäglich unterwegs sind, da hat jeder irgendeine Idee, was zum Beispiel fehlt, oder sei es softwareseitig oder halt mit den Handys irgendwelche Apps, wo man sich die Arbeit einfacher gestalten kann.
Ich glaube,
das wäre auf jeden Fall, also das funktioniert bei uns, muss ich sagen, wirklich gut. Bei dem einen oder anderen merkt man natürlich, dass er da unter Druck gerät, weil er nicht weiß, ja, was soll ich jetzt machen? Aber ich sag halt immer, ja, überleg halt, was dir den Alltag einfacher macht. Sei es irgendwie, das sind wirklich Kleinigkeiten wie eine Maus, eine kabellose Maus. Oder was wir eingeführt haben, auch da die Mitarbeiter viel telefonieren natürlich, Bluetooth-Headset. Und dadurch sind die Hände frei, können ohne Probleme halt telefonieren und während die halt sprechen am Telefon auch Notizen machen. Und davor hatten wir zum Beispiel gar kein Headset, danach hatten wir Headset mit Kabel. Also das sind dann auch so Sachen, die sich entsprechend weiterentwickeln.
Ja, ich glaube, dass gerade diese Kleinigkeiten, du hast gesagt, das sind jetzt nur Kleinigkeiten, aber ich glaube, gerade diese Kleinigkeiten machen einen Unterschied. Und was ich vor allen Dingen besonders schätze, dass du deine Mitarbeiter fragst, auch wenn du jetzt gerade selber sagst, da ist ein bisschen Druck hinter, weil es halt einmal im Monat sein muss. Ja, aber du fragst ja trotzdem nach deren Belange. Und ich glaube, da fühlt der Mitarbeiter sich dann auch nochmal zusätzlich abgeholt, dass er gefragt wird, was er braucht.
Genau.
Ja, und also das scheint dir auf jeden Fall hervorragend zu gelingen, weil deine Mitarbeiterin war wirklich ganz begeistert von deiner Führung. Also das machst du schon ganz hervorragend.
Ja, die Paula ist jetzt auch schon 6 Jahre dabei. Schön. Und die andere Niederlassungsleiterin, die Sabina, die ist auch schon 6 Jahre dabei. Also ich denke mal, ich mache natürlich nicht alles richtig. Wie gesagt, nobody's perfect, aber ich denke mal, das eine oder andere mache ich schon richtig, weil sonst würden die Mitarbeiter ja öfter wechseln oder würden kündigen, sage ich mal. Ja. Aber ja, denen muss es ganz gut gehen.
Absolut, spricht für dich. Und ich glaube auch, dass diese Herangehensweise, dass man halt auch selber Fehler macht, auch ich mache jeden Tag in der Führung sicherlich Fehler. Genauso diese Herangehensweise dran zu haben, ist, glaube ich, das schafft nochmal weitere Nähe und es macht auf jeden Fall die Führung oder die Führungskraft auch nochmal deutlich nahbarer. Wir Führungskräfte sind ja nicht unfehlbar. Das ist ja, sind ja genauso Menschen wie alle anderen. Und das ist ja auch das Wichtige, dass wir halt genauso wahrgenommen werden von unseren Mitarbeitern. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
Genau.
Sehr schön. Oliver, wo können dich denn Interessierte am besten erreichen?
Also über unsere Internetseite, cyclus.pl. Wir sind dabei, dass wir auch bald eine deutsche Domain haben. Die Seite gibt es natürlich in 3 Sprachversionen, also in Polnisch, Deutsch und Englisch. Und da sind jegliche Kontaktdaten oder halt auch direkt über LinkedIn, entweder über unsere Seite oder mich halt direkt anschreiben über LinkedIn und dann schauen wir, wie wir da einem helfen können. Wie gesagt, entweder Personalberatung oder halt Personalvermittlung.
Super. Das werde ich auf jeden Fall, werde ich alle Links in die Shownotes packen, sodass Interessierte auf jeden Fall auch direkt auf deine Seiten kommen. Und ja, vielen Dank, Oliver, dass du hier warst. Schön, dass wir die Zeit zusammen verbracht haben und dass wir das Interview geführt haben. Liebe Zuhörer, das war das Interview mit Oliver Mikus. Und denkt dran, lasst ein Abo, eine Bewertung gerne hier und empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr noch jemanden kennt, für den das auch interessant sein könnte. Nochmals vielen Dank, lieber Oliver, und ich würde einfach mal sagen, bis bald. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.